Herzlich willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhre.
Wir, das sind Anna,
Willi
und Lena,
freuen uns, euch bei der heutigen Ausfahrt wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr nach der heutigen Folge noch mehr Informationen über das Thema haben wollt, schaut gerne auf unserer Homepage unter porzellanfuhre.at,
wo ihr auch unsere Blogbeiträge findet und ihr uns unterstützen könnt.
Und jetzt einsteigen und zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu der neuen Folge der Porzellanfuhre. Bevor wir jetzt in die neue Folge starten, wollen wir noch kurz sagen, dass wir auch wie letztes Jahr wieder eine Sommerpause einlegen werden. Und die beginnt schon nach der heutigen Folge. Weiter geht's dann wieder am 21.08. Aber jetzt zur Folge. Heute wird es um eine Dame gehen, die wir in einigen Folgen schon erwähnt hatten. Die kommt häufiger vor. Bei uns, aber auch im Leben der Habsburger. Und deswegen dachten wir, wir widmen ihr heute mal eine eigene Folge.
Dabei handelt es sich um die Gräfin Marie Larisch.
Die ja vor allem bekannt ist durch die Meiling-Affäre, die ja schon allseits eine gewisse Berühmtheit jetzt erfahren hat. Wir haben uns dieser Dinge auch gewidmet, sogar in drei Teilen. Das Leben von Marie-Louise Gräfin Larisch endet in den meisten Biografien oder vor allem eben in der Meiling-Literatur dann auch mit dem Tod des Kronprinzen, beziehungsweise noch einige Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben, aber dann bricht das in aller Regel abrupt ab. Und was aus jener Gräfin Larisch tatsächlich wurde, wie sie ihr Leben weiter bestritten hat, sie ist ja zu einer Persona non grata degradiert worden am Wiener Hof, das liegt in den allermeisten Fällen dann im Dunkel. Also kaum ein Autor widmet sich dieser Dinge.
Wenigstens sie selbst gibt man sich dieser Dinge.
Ja, das ist eine sehr schöne Darstellung von Diana, das ist richtig. Sie wird von sich reden machen, deswegen finde ich sehr interessant, dass kaum noch jemand anderes von ihr spricht. Also die Literatur gibt da mit einer einzigen Ausnahme nicht sehr viel her. Es ist allerdings nicht falsch zu sagen, dass dieses sehr schillernde Leben mit wirklich vielen Ups und Downs teilweise auch hart an den Grenzen der Kriminalität entlang schrammt. Das heißt, sie bedient sich mit Absicht, vielleicht manchmal auch aus der puren Not heraus, einiger Mittel, die eigentlich schon als unlauter anzusehen sind. Und ich glaube, es ist echt nicht falsch zu sagen, dass die Gräfin Larisch, die ja auch die Nichte von der berühmten Kaiserin Elisabeth war, also eine Verwandte des Hauses Habsburg, diejenige Person ist, die dem Kaiser Franz Josef am allermeisten auf die Nerven gegangen ist. Von allen. Also insgesamt, ja.
Ich meine, so die Coburg.
Die Coburg, ja, die konnte es auch ordentlich. Also wir verweisen auf eine Folge. Wir haben der Luise Coburg ja schon eine eigene Folge gewidmet. Ihr werdet das eh sehen. Wenn wir das jetzt versuchen, ein bisschen zu behandeln und die Dinge ein bisschen genauer zu schildern, wie weit Gräfin Larisch gegangen ist. Sie hat es später auch anders geheißen. Sie hat dann noch mehrmals geheiratet in weiterer Folge. Und was daraus geworden ist. Also es ist, ich glaube, nicht falsch zu sagen, dass die Nichte der Kaiserin von Österreich, und zwar deswegen, genau deswegen, weil sie es nämlich war, zur größten Erpresserin des Hauses Habsburgs wurde, die es jemals gegeben hat. In Zusammenhang mit Habsburg, mit Kaiser Franz Josef.
Trotzdem würde ich am Anfang starten, weil die Lebensgeschichte ist ja eigentlich schon von Anfang an spannend, denn so ganz standesgemäß war ja der Eintritt in die Welt auch nicht bei ihr. Deswegen war sie auch so geschätzt von ihrer Tante, muss man ja auch sagen. Sie wurde am 24.02.1858 in Augsburg geboren. Ihre Eltern waren Ludwig in Bayern, also Bruder von Kaiserin Elisabeth, und Henriette Mendel, eine Schauspielerin, wurde aber dann in den Adelsstand erhoben und war dann eine Gräfin Wallersee.
Es ist eine Liebesehe, heiratet eine bürgerliche und die wird aber dann in den Grafenstand erhoben, dass man sozusagen noch mitspielen kann in den adeligen, sogenannten besseren Gesellschaftsschichten. Das mag auch ein Grund dafür sein, dass eben, wie du sagst, eben diese Nichte dann von Elisabeth favorisiert wird in den späteren Jahren. Sie wird, das wird auch so beschrieben, in der Hocharistokratie, die sich ja um Elisabeth nach wie vor sammelt, auch mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Die Reaktionen sind auf diese kleine Wallersee, wie es auch beschrieben wird, dann sehr unterschiedlich. Sie wird beäugt, neugierig. Die Blicke, das schreibt Marie Larisch selber, sind neugierig, aber selten freundlich. Also die Erlebnisse, die sie in diesen höchsten Gesellschaftsschichten hat, an der Seite ihrer berühmten kaiserlichen Tante, die sind dann sehr durchwachsen, sehr durchmischt. Also sie fühlt sich manchmal wohl, manchmal nicht. Ein erstes Zusammentreffen, ein wirkliches sozusagen Zusammentreffen von Marie Wallersee mit, damals eben noch Wallersee, mit ihrer kaiserlichen Tante ist spannend. Das heißt, Elisabeth zeigt Interesse an ihr. Elisabeth will dieses Kind wirklich an sich ranziehen und sie vielleicht darf man das so sagen, formen.
Wissen wir aber auch alles von den Memoiren von der
genau.
Frau Wallersee. Das heißt, das macht es wieder ein bisschen schwierig.
Das macht es ein bisschen schwierig.
Bisschen mit Vorbehalt vielleicht.
Darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Und so ab dem Jahr 1876, 77, also da kommt es zu einem längeren Aufenthalt. Das ist diese Gödelö-Geschichte, wo Marie alleine mit ihrer Tante bleibt, und zwar das alleine bezieht sich darauf, dass ihre Eltern, also eben Ludwig und Henriette, wieder abreisen und Marie in der Obhut ihrer Tante verbleibt, was Henriette angeblich gar nicht so sehr gefallen hat. Also die trennt sich nicht ohne weiteres von ihrer Tochter. Und das ist ganz richtig, wie du das sagst, man muss immer ein bisschen darauf bedacht sein, diese Memoiren von Marie Larisch-Wallersee, später wird sie dann eine Brux werden, noch ein bisschen später wird sie eine Meyers werden, eine Frau Meyers, also da geht es dann rund. Wenn man diese Memoiren wirklich durcharbeitet und sich ein bisschen anschaut, sie sind mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, denn die Dame hat Fantasie, die Dame stellt manche Dinge nicht wirklich in dem Licht und den Zusammenhängen dar, wie sie historisch, soweit überhaupt noch machbar, dann zu verstehen sind, sondern arbeitet auch so ein bisschen für das eigene Image.
Die Dame war auch meistens eher in Geldnöten.
Ja, sehr häufig.
In späteren deswegen Jahren, hat sie auch natürlich auch spannende Geschichten gebraucht.
Richtig.
Damit sich die Verkaufszahlen auch steigern, muss man auch mal bedenken,
dass das
auch ein wichtiger Punkt war.
Bevor wir dorthin kommen, ist vielleicht auch noch wichtig, dass sie sehr schnell verheiratet worden ist. Laut ihr war das vor allem Kaiserin Elisabeth, die die Ehe wollte zwischen Marie und Georg Larisch-Mönch. Andere Quellen behaupten, es war die Hofdame, die da ein bisschen dahinter war. Was ein bisschen unrealistisch ist, warum sollte die Hofdame irgendwas zu sagen haben? Das ist immer ein bisschen, ja.
Ja, also das ist eigentlich.
Sie hatte schon viel Einfluss, aber so viel dann auch wieder nicht.
Genau, und die Larisch selber schreibt in ihrem Memoir, dass es die Kaiserin war. Schwierig, weil eigentlich unterstreicht das wieder nur, sie wollte ja diese Hochzeit nicht und diese Heirat, deswegen hat sie sich dann ihre Freiheiten genommen. Also es ist wieder, wie gesagt, diese Memoiren.
Ja, so ein bisschen.
Schwierig.
Ja. Weiterer wichtiger Punkt, also wie gesagt, diese 1870er Jahre sind, so stellt sie das dar, wird wahrscheinlich zu bestimmten Teilen auch gestimmt haben, sind prägend für sie. Also sie wird ein Teil dieser Hocharistokratie, sie wird da irgendwie mit eingesponnen. Sie lernt bedeutende Leute kennen, eben diese ungarische Klick, die immer um Elisabeth herumschwirrt während dieser Reiterturniere. Das ist alles so ein bisschen bekannt. Und sie ist sehr, sehr nah dran an ihrer Tante. Das dürfte schon stimmen. Also die zwei verbringen Zeit miteinander. Sie wird später dann behaupten, Elisabeth hätte sie bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder ins tiefste Vertrauen gezogen. Also sie erfährt Dinge, die kaum jemand anderes erfährt.
Und auch verwendet als Nachrichtenüberbringerin.
Mhm, richtig, genau auch das. Das ist auch wichtig. Also da werden zum Teil so ein bisschen abenteuerliche Situationen auch beschrieben, dass sie sich verkleiden hätte müssen als Mann oder als Bursche, um dann Nachrichten per Pferd zu überbringen. Das sind äußerst Sachen, die passen schon ein bisschen in das Larisch-Bild hinein. Ein Punkt, der aber greifbar ist historisch und der später dann wirklich wichtig werden wird, ist der Umstand, dass die Tante Kaiserin, Marie Larisch, nennt sie auch so, zu Beginn der 1880er Jahre ihr den Auftrag geben wird, bestimmte Texte, die Elisabeth verfasst hat, zu kopieren. Diese Texte werden dann mit Wissen Elisabeths und auch auf Wunsch Elisabeths nach München verschickt, um sie dort in Sicherheit zu wahren. Und das wird die Basis sein für sehr, sehr, sehr viele Dinge, die in den späteren Jahren, wo es schon keine Elisabeth mehr gibt, wo es dann später auch keinen Franz Josef mehr geben wird und auch kein Habsburger Reich mehr geben wird, immer noch für gehörig Trubel und Skandal und Probleme und Geldnöte und Erpresserbriefe und so weiter sorgen wird.
Wir haben schon die Heirat erwähnt mit Georg Larisch-Mönch und das war eigentlich so ein bisschen der Freifahrtschein für das Liebesleben mit anderen Männern. Marie Larisch hatte insgesamt 6 Kinder von 3 bzw. 4 Männern. 3 offiziell, von 3 offiziellen Männern und 2 Kinder aber noch von Heinrich Baltazzi.
Ja, und über die Baltazzis haben wir ja in den letzten Folgen über Meierling auch schon sehr viel erzählt.
Genau. Was man über die Ehe mit Georg Larisch-Mönch weiß, ist, dass sie eben sehr unglücklich war, dass sie sehr gerne Geld ausgegeben hat. Er hatte wohl gar nicht so viel und deswegen hat sie sehr viele Schulden gemacht. Und das ist auch wichtig für das ganze Drama mit Meierling, denn sie hat sich ja wohl Geld geliehen von Kronprinz Rudolf. Oder hat gewisse Sachen gemacht, weil sie einfach Geld dafür bekommen hat, weil sie ihm sehr gerne Geld ausgegeben hat.
Ja, ich denke, das zieht sich durch ihr gesamtes Leben durch, dass sie mit Geld nicht gut umgehen konnte. Also von diesen frühen Jahren noch bis in das hohe Alter hinein wird sie immer wieder finanziell Schwierigkeiten haben, finanziell auch Schiefbruch erleiden, kann man dazu sagen. Meierling spielt da vielleicht in gewisser Weise auch mit hinein. Und Meierling ist halt auch der Punkt, warum sie bis heute überhaupt einen gewissen Bekanntheitsgrad sich erworben hat und der fortbesteht. Und wenn man sich so ein bisschen ihre Biografie ansieht, dann darf man vielleicht auch behaupten, sie wird bis in ihre letzten Lebensjahre, das heißt, wir bewegen uns dann schon Jahrzehnte von dem eigentlichen Ereignis in diesem Jagdschloss weg, immer noch damit konfrontiert werden. Also sie ist de facto auch aufgrund der Tatsache, dass sie relativ alt wird, also sie überlebt zum Beispiel Helene Wetscherer. Ja, zum
alle
Beispiel,
eigentlich, weil Franz Josef
alle, war. Ja, Helene Wetscherer, um das in den Satz auszuführen, also die Mutter von Mary bei weitem und ja, im Prinzip, wie du sagst, fast alle. Und sie wird diese Position auch noch versuchen auszunutzen. Und sie wird nämlich tatsächlich sagen, die letzte noch lebende Zeugin. Also hört auf mich und auf niemand anderes, weil ich weiß, wie es war. Das ist auch ein Punkt, der dann noch eine gewisse Rolle spielt.
Sie hat aber, wie du schon erwähnt hast, auch Kaiser Franz Josef noch zu Lebzeiten geärgert.
Oh ja, genug sogar.
Denn
ja.
In den 1910er Jahren hat sie die Memoiren rausgebracht und da ging es eben vor allem um Meierling und das hieß Meine Vergangenheit. Und da ist auch interessant, dass sie im Vorwort erwähnt, warum sie denn die Memoiren rausbringt. Also nicht, weil sie Geld verdienen möchte, auch nicht, weil sie wirklich die Wahrheit erzählen möchte, sondern weil sich ihr Sohn Georg umgebracht hat. Also der hat Selbstmord begangen und hat ihm gemeint, also sie erzählt in diesem Vorwort, dass er das deshalb gemacht hat, weil er erfahren hat, von wem er eigentlich wirklich stammt, dass er eben ein Baltazzi-Boy ist und welche Rolle sie Meierling gespielt hat. Und das hat er angeblich nicht verkraftet und deswegen hat er sich umgebracht.
Das ist eine schwierige Geschichte. Was den Ärger betrifft, den Franz Josef mit ihr hatte und eventuell auch Rehabilitationsversuche, so wirklich losgeht diese ganze Geschichte. Also Meierling 1889, man kennt das eben, 30. Jänner, sie wird dann relativ schnell aus verständlichen Gründen Österreich verlassen. Sie wird nach Bayern zurückmarschieren, sie wird dort einige Zeit bleiben, Gegend rund um den Tegernsee. Dort wird es aber aus verschiedenen Gründen eng und wenn man das weiß, dann versteht man auch, warum sie mit der Schreiberei anfängt, die eigentlich über weite Strecken hinweg unglücklich bleibt. Denn zuerst wird ihre Mama sterben. Und zwar schon im Jahr 1890, das war wahrscheinlich eine Krebserkrankung, dürfte auch recht dramatisch gewesen sein. Später dann, im Jahr 1892, wird ihr Vater, also jener relativ bekannte Ludwig, in Bayern ein zweites Mal heiraten. Also der wartet die Minimalzeit ab und dann geht's wieder los. Und zwar eine Frau, die deutlich, deutlich, deutlich jünger ist als er selbst. Die ist Fräulein Antonie Barth, eine Balletttänzerin, könnte man ihr vielleicht zugestehen, die in den höheren und höchsten Kreisen bekannt wird als der Trommelhase. Ja, Franz Josef ist offensichtlich fasziniert von der ganzen Geschichte, weil Franz Josef, der übrigens Marie Larisch kein einziges Mal nach 1889 in irgendwelchen Briefen an Elisabeth erwähnt, wahrscheinlich schon aus Pietätsgründen, wird den Trommelhasen gleich mindestens in 4 Briefen ins Feld führen und die Elisabeth im Aprilwarm informieren, was sich da drüben in Bayern bei den Wittelsbachern gerade so alles tut. Also das dürfte mir echt gefallen haben, während die Marie Larisch also wirklich für ihn offensichtlich offiziell zumindest tot ist.
Da gibt es aber auch die Briefe, dass... Beziehungsweise erzählt das Marie Valerie in ihrem Tagebuch, dass sie Ludwig getroffen hat in der Loge in München und sie so irgendwie so halb Hallo gesagt hat, aber es war klar, sie darf eigentlich nicht mit ihm sprechen, obwohl sie ihr Onkel ist. Und dass man da auch ein bisschen rausliest, dass das wirklich so war, dass jetzt nicht nur Larisch nicht mehr gern gesehen war, sondern eben es auch ein bisschen schwierig war mit den Eltern. Weil auch die hatten eigentlich nichts mit Meierling zu tun, aber es war nun mal ihre Tochter, also hingen die da mit drinnen. Man weiß auch, dass die Ehe von Ludwig und Henriette am Ende überhaupt nicht mehr glücklich war. Deswegen auch diese kurze Zeit für die nächste Hochzeit war in dem Sinne nicht überraschend, weil die hatten sich eigentlich nichts mehr zu sagen.
Nicht mehr viel
und er
zu
war
sagen, ja.
Wohl auch ein sehr schwieriger Charakter.
Übrigens die Trommelhasengeschichte, also man kann das nur jetzt kurz definieren, warum. Wirklich die Briefe von Franz Josef, die sind recht amüsant dazu, also der erwähnt das immer wieder, weil sie eben in diesem Ballett die Puppenfee mitgespielt oder mitgetanzt hat. Und zwar als eben besagter Trommelhase. Nur zur Erklärung, damit unsere Hörerinnen ungefähr wissen, in welche Richtung sich das bewegt hat. Also sie bekam den Spitznamen der Trommelhase innerhalb der Familie.
Und sie haben sich ja wirklich Fotos hin und her geschickt, wie die jetzt aussieht. Das war ganz wichtig
ja,
für alle.
Stimmt. Ja, ja, das ist kurios. Also irgendwie Franz Josef war begeistert vom Trommelhasen. Das ist wirklich so gewesen.
Der Schauspielerinnen mögen, wie du weißt, Schauspielerinnen.
Ja, Rinnen, genau. Aus Sicht von Marie ist der Trommelhase allerdings ein Problem, unter Anführungszeichen ein Problem, denn nach der neuerlichen Verheiratung ihres Vaters hat sie keine Möglichkeit mehr, dauerhaft bei ihrem Vater zu wohnen, bei ihrer Familie zu bleiben. Das heißt, sie muss auf eigenen Beinen stehen, sie muss schauen, wo sie bleibt. Und zu dieser Zeit kommt ein junger Mann ins Spiel, der eigentlich recht vielversprechend ist, in unterschiedlicher Art und Weise. Ein Künstler, ein Sänger, ein ziemlich gefeierter Bariton. Wird später Kammersänger werden, später wird er auch Theaterdirektor werden. Das wäre der Otto Brux. Kennt heute wahrscheinlich kaum noch jemand, damals durchaus bekannt für seine künstlerischen, auch musikalischen Qualitäten. Er gilt als musikalisch begabt, auch sängerisch begabt und so weiter.
Und berühmt.
Und berühmt. Also er ist nicht weltberühmt, aber er ist relativ bekannt, nimmt immer wieder Engagements an, die weit über Bayern hinausgehen. Also nach Hamburg, er ist auch in Wien unterwegs und so weiter. Dessen Frau, die Eda, stirbt allerdings. Sie stirbt ungefähr zur selben Zeit als die Mutter von Marie. Und daraus ergeben sich dann private Beziehungen. Also die kommen zusammen. Man muss allerdings dazu sagen, dass für Otto Brux diese Verbindung wirklich negativ ist. Also die wirkt sich schlecht aus. Er verliert in seiner Karriere den Anschluss. Er bekommt nur mehr wenige wirklich wichtige Engagements in den großen Häusern, die er sonst so bespielt hat. Denn als Ehemann dieser bekannten Gräfin Larisch, die in Österreich eben nicht mehr gerne gesehen ist, und das Deutsche Reich ist ja mit Österreich freundschaftlich verquickt, das heißt, auch in Deutschland wird ihm da zunehmend das Wasser beruflich abgegraben. Mit voller Absicht werden ihm keine guten Engagements mehr angeboten. Also da steckt politischer Druck dahinter.
Aber eher im Wahnsinn, finde ich, dass so viel... Das hat auch nicht erwartet, dass das gar nichts mehr funktioniert, dass die ganze Karriere eigentlich vorbei ist. Ja. Dann hat er ja nicht gerechnet, sonst hätte er es nicht gemacht.
So ist es, absolut.
Wäre die Verbindung niemals eingegangen.
Und ich denke, das ist ein schönes Zeichen dafür, welche Dimension die Affäre Meyerling hatte und welchen Ruf sie genoss, auch nachher noch.
Also ich finde, das wird immer weggelassen.
Ja.
Das ist wirklich, da denkt jeder, ja, ist egal, dann war die weg vom,
die war weg,
vom Hof. Und genau.
Nein,
und da
nicht.
Merkt man, dass es noch viel weiter gegangen und auch, wie viel Druck auf ihr lag. Also ich finde das ja auch für so eine Person, die egal wo sie hinkommt, wird die Tür zugeschmissen eigentlich. Und so, wir wollen dich hier nicht.
Absolut.
Wird das ihr jetzt keine sehr sympathische Frau machen, weil man wird einfach frustriert sein vom Leben und von den Menschen.
Absolut, also du hast absolut recht. Ja.
Und das würde vielleicht auch ein bisschen erklären, warum sie nachher dann so schießt gegen Leute, die schon längst gestorben sind und sie aber immer noch nicht wirklich ihr Glück gefunden hat.
Aber auch der Stellenwert, dass das so eine Auswirkungen haben kann, dass wirklich alle gegen sie sind, wobei sie ja alle neugierig wären.
Mhm.
Also... Aber dass man sich nicht traut auch, trotzdem.
Ja, vor allem solange, glaube ich, Franz Josef am Leben ist, wird das so gewesen sein. Aber natürlich die Neugierde war riesig und deswegen haben sich ja die Bücher an sich auch dann gut verkauft.
Ja, das stimmt. Für Brux, um das vielleicht abzuschließen, bedeutet dieser fehlende Rückhalt, das sind eindeutig politisch-diplomatische Geschichten, auch privat den Verfall wahrscheinlich in einer Depression. Das heißt, nachweislich beginnt er zu trinken, er wird Alkoholiker. Daraus ergeben sich weitere Konsequenzen. Es gibt die Vorwürfe, dass er seine Frau dann auch körperlich misshandelt hätte in den späteren Jahren der Ehe. Möglicherweise stimmt das, also aus unserer Sicht ist das nicht leicht zu prüfen. Aber die Ehe dürfte dann auch nicht mehr funktioniert haben. Also Marie geht früher oder später wieder ihre eigenen Wege, schließt ihre eigenen Kontrakte ab. Sie ziehen zwar zeitweise an einem gemeinsamen Strang, aber das Ganze ist nicht sehr glücklich, ja, in den späteren Jahren vor allem.
Es gibt auch Auftritte, wo er betrunken auf der Bühne steht und es wirklich peinlich ist und er auch ausgebuht wird und dann
macht
man den Vorhang zu, so ungefähr, um ihn vor weiteren Buchrufen oder was auch immer, Skandalen zu schützen.
Skandale,
aber es war wirklich sehr unangenehm dann schon.
Stimmt. Nichtsdestotrotz wird er in den späteren Jahren als Theaterdirektor firmieren, wenn man das so sagen möchte. Er wird mehrmals wiedergewählt werden als Direktor, also er ist fähig, ein Theater zu führen in der deutsch-französischen Stadt Metz. Damit ist ein grundsätzliches, dauerhaftes Einkommen zwar gesichert, aber es schlägt das durch, was wir zuvor schon angedeutet haben. Sie kann mit Geld nicht umgehen, aber das ist nicht nur ihr Fehler, weil bei ihm ist es nicht sehr viel anders. Also es wird von Champagner-Diners gesprochen, von großen Festen, die da gefeiert werden. Sie bauen sich übrigens eine Villa, eigentlich ist es ein Schloss, über dem Tegernsee. Das ist das Schloss Wotansquell, so wird das genannt, das Unsummen verschlingt. Ob das ein wirklich großes Schloss ist, lasse ich jetzt einmal dahingestellt, ist es nicht gewesen. Aber all diese Dinge und noch viele andere Sonderausgaben und der Lebensstil sorgen dafür, dass die zwei dauernd unter finanziellem Stress leiden bis zum geht nicht mehr. Und das mag jetzt einer der Hauptgründe gewesen sein, dass Marie etwas tut, was im Prinzip viele andere Leute auch tun. Da gehören Ex-Adelige dazu, sind aber auch andere Leute dahinter, nämlich schreiben. Memoiren schreiben, Geschichten schreiben, Kurzgeschichten, manche Dinge, die stimmen, andere reine Fantasieprodukte. einige davon höchst frivol. Und sie ist prädestiniert dazu, denn Marie hat was, das die meisten anderen nicht haben, und das sind Originalaufzeichnungen der Kaiserin von Österreich. Franz Josef weiß das, der Staatsapparat, der im Hintergrund werkelt hier in Wien, weiß das. Und als Marie beginnt, wirklich kundzutun, dass sie jetzt auch ein Buch schreiben wird, wird man hier in Wien wirklich nervös. Das heißt, das ist anders als diese üblichen Geschichten, weil, wie gesagt, es gab viele Autoren und Autorinnen, die versucht haben, da irgendwie Profit zu schlagen. Manche hat man finanziell abgegolten, andere hat man mundtot gemacht, aber bei der Gräfin Larisch, dann Frau Brucks bereits, sie ist offiziell keine Gräfin mehr, liegen die Dinge tatsächlich anders. Und das allererste Buch sollte man vielleicht noch erwähnen, zumindest die Info, dass es dieses Buch gibt, dass sie daran schreibt, wird bereits im Jahr 1897 publik. Zu einem Zeitpunkt, als Elisabeth noch am Leben ist. Mhm. Das ist schon einer Frau der Sonderklasse. Der Titel wäre angeblich Mispah gewesen.
Das jüdische Wort?
Ja, das jüdische Wort Mispah. Und darin wollte sie diese Dinge bearbeiten oder verarbeiten, die sie von Elisabeth zu Handen bekommen hat, und ihre eigenen Tagebuchaufzeichnungen, die sie ja nach wie vor hatte. Zusammen geschrieben wurde das Buch mit einem Ghostwriter, wie man es heute sagen würde. Und das wäre wiederum dieser Otto Kreckwitz gewesen, mit dem sie alles Mögliche verbunden hat. Also man darf, glaube ich, zu Recht davon ausgehen, dass dieser Herr von Kreckwitz auch der Vater ihres vorletzten Kindes oder Sohnes ist. Man kann sich's vorstellen, also es gibt dazu keine näheren Unterlagen mehr. Angeblich wurden einige Exemplare gedruckt. Angeblich hat, und das ist eigentlich glaubwürdig, Franz Josef das Ding in den Händen gehalten, einfach als Drohung, dass es veröffentlichen wird, und zwar relativ bald. Und die Konsequenz nach einem ewig langen Hin- und Herziehen, das wir uns jetzt sparen können, juristisch und finanzieller Natur, sie wird abgegolten. Und zwar mit enormen Summen, also es werden da zweimal 100.000 Mark überwiesen. Also Mark, wie gesagt, weil sie war ja schon im Deutschen Reich ansässig, als Mittelsmänner übrigens der berühmte Graf Wilczek, den man vielleicht kennt, wenn man sich so ein bisschen mit der österreichischen oder jüngeren Habsburger Geschichte auseinandersetzt, und ein Herr Palmer, der
Eduard,
Direktor der K&K Landesbank war.
Ah, wollen wir kurz erwähnen, dass er das Zimmer oder die Wohnung bereitgestellt hat für Rudolf und Mary.
Ja, das soll ich, ja, genau. Das, also der ist auch nicht ganz...
Das war hinter der Albertina oder irgendwie, nein, ja. Bei der Ringstraße, beim Hotel dort.
Richtig, Ringstraße. Mhm. Ja, also der ist auch nicht ganz unbekannt. Also der Herr Palmer, wie gesagt, dem wird vielleicht jetzt nicht so viel sagen, war zur damaligen Zeit aber im Finanzsektor eine durchaus bekannte Nummer. Und diesen beiden Personen, die wahrscheinlich als Strohmänner agiert haben, wurde auferlegt, diese unangenehme Affäre Brucks abzuhandeln im Sinne des Kaisers, der natürlich von vorn bis hinten informiert war. Beide sind übrigens auch, sowohl Wilczek, von dem man es eh weiß, und der Herr Palmer wohl auch, waren sehr enge Freunde von der Frau Schratt. Ja, also beim Wilczek war es so eng, dass Franz Josef ja eh auch eifersüchtig war. Das kennt man auch, sieht man auch aus den Briefen. Aber gut, das ist eine andere Nummer, also darauf wollen wir nicht weiter eingehen.
Aber es war schon die erste Erpressung.
Das war die erste, und die funktioniert. Wichtig. Also sie kriegt dadurch wirklich, wirklich viel Geld. Das dauert zwar Monate, bis sich die einigen. Es gibt einen endlos langen Vertrag, den kann man noch einsehen heute, wo es nicht nur darum geht, dass sie das Zeug nicht veröffentlicht, sondern auch darum geht, dass sie nichts dergleichen irgendwann in ihrem Leben wieder schreiben wird. Also das sind viele, viele Paragraphen, die da drin stecken. Da wurde versucht, einigermaßen wasserdicht abzufertigen.
Wir können jetzt schon spoilern, sie hat sich nicht dran
gehalten. Sie hat sich nicht unbedingt dran gehalten, genau. Aber fürs Erste ist sie mal abgedeckt. Mhm. Und übrigens der Otto Kreckwitz, auch der steigt nicht schlecht aus. Auch der wird abgefunden, wenn auch nicht so hoch. Und der kriegt eine lebenslange Rente, ja, weil ihm ja Verdienste entgangen sind durch das Nicht-Publizieren. Mhm. Also das ist eine Erfolgsmeldung für beide.
Wie viel hat sie insgesamt bekommen, wenn man das umrechnet, also versucht umzurechnen in Euro?
Ja, also wenn man das in alles zusammen, es geht jetzt nicht nur um Mispah, sondern es geht um alles zusammen. Ja, die Geschichte ist ja endlos, und wir werden nicht alle Details jetzt nehmen können, weil sonst wird die Folge wirklich sehr, sehr lang. Aber wenn man alles zusammen rechnet, was man heute noch hat, und diese Rechnungen gibt es noch, dann könnte man von einer Summe von ca. 1,2 Millionen Kronen ausgehen, und zwar bezogen auf das Jahr 1910. Und wenn man dieses Jahr jetzt als Umrechnungspunkt hernimmt für 2024 in Euro, dann hätten wir einen Eurobetrag von ca. 8,7 Millionen. Also nicht so schlecht, könnte man sagen. Und wenn man jetzt schlicht und einfach die Tatsache in den Raum stellt, dass sie trotz dieser doch schon recht hohen Summe nie Geld hatte, ununterbrochen Schwierigkeiten hatte, dann kann man sich ungefähr zusammenreimen, also wie der Lebensstil war und wie sie auch agiert hat.
Und das war wirklich nur der Lebensstil? Sonst gibt es nicht irgendwelche, ich meine, gut, sie hat ein Schloss gebaut.
Ja, nein, eines muss man noch in gebotener Kürze, eines sollte man noch dazu sagen, die Marie ist zwar sehr geschäftstüchtig und auch teilweise gewissenlos, nicht immer, aber teilweise, aber sie wird übers Ohr gehauen von anderen Leuten, die hinter ihr stehen. Das gibt sie auch zu, in ihren Memoiren, sehr viel später dann. Es ist nämlich so, man darf sich das so vorstellen, Marie, Ex-Gräfin Larisch, schreibt Briefchen an den Palmer und an den Wilczek und sagt, hey, ich habe wieder was. Ja, ich habe eine neue Idee und wenn ihr mir nicht helft, weil mir steht das Wasser bis zum Hals, dann habe ich keine andere Wahl und ich muss und ich muss. Um das zu untermauern, führt Marie aber auch Verhandlungen mit Verlegern. Denn nur so ist das ernst gemeint und das Druckmittel zulässig. Also da gibt es einen Verleger, der steht schon hinter mir. In einem halben Jahr publiziere ich den Schmarrn. Das sind aber sehr häufig keine durchschnittlichen Verleger, die irgendwelche seriösen Titel rauflegen, sondern ihrerseits bekannt in der Branche, dass sie Müll publizieren von allen möglichen Leuten. Und die setzen Marie unter Druck. Denn sie unterschreibt natürlich Vorverträge und wenn der Kaiser dann zahlt über den Wilczek und den Palmer und so weiter, veröffentlicht sie nichts, wird aber vertragbrüchig gegenüber den Verlegern und die halten jetzt ihrerseits die Hand auf. Das heißt, wenn man das alles zusammenfasst, was in diesen Jahren passiert, ja, so bis ca. 1910, geht wirklich viel, viel Geld an Verleger, an Winkeladvokaten und Juristen, an sonstige Personen, an Ghostwriter, die irgendwie damit drin hängen und die sie immer wieder wirklich schnappen, in die Ecke drängen und das Geld eigentlich wegnehmen durch Knebelverträge. Das ist einer der Gründe, warum sie nie wirklich viel Geld hat, obwohl über 8 Millionen Euro jetzt nicht schlecht wären, aber sie verliert es wieder. Also sie pokert nie hoch.
Hätte sie eigentlich zuerst zusammenfassen müssen und sagen sollen, das ist jetzt mein Manuskript, ich gehe damit
in drei
Monaten zum Verleger. Dann habt ihr Zeit für das Geld.
Ja,
eigentlich wäre das viel intelligenter gewesen.
So in etwa funktioniert das aber schon auch. Also sie hat schon was in den Händen. Ja? Sie liefert diese Backeln, also diese Zettel, das Zettelwerk oder die gedruckten Bücher ja auch ab in Wien. Mhm. Hat natürlich Abschriften, also das ist klar. So dumm war sie jetzt nicht, dass sie nicht da irgendwas in der Hinterhand noch gehabt hätte. Aber in letzter Konsequenz, viel bleibt von dem Geld nicht, weil sie hat Hypotheken laufen auf diese Wotansquelle. Geschichte, es gibt noch eine Villa, das ist übrigens das Haus Marie Valerie, ja, das ist wieder so eine Geschichte, auch die ist mehrfach belehnt, also da ist nichts mehr zu holen. In den letzten Jahren dann, bevor das alles zusammenbricht und überhaupt der Erste Weltkrieg sich schon ankündigt, sind sogar schon die Leibrenten sozusagen ihrer Kinder, also vor allem der letzten zwei Söhne, dann auch schon belehnt, das wird alles gepfändet und ihre lebenslange Rente, die ja vom Haus Habsburg an sie ausbezahlt wird, ist auch gepfändet. Da bleibt einfach nichts mehr, also sie hat wirklich nichts. Zeitweise ist es nicht falsch zu sagen, also die ist schon irgendwie an der Grenze des finanziell Machbaren. Und dass man unter diesen Voraussetzungen dann hergeht und sagt, okay, jetzt erpressen wir mal irgendwen irgendwie. Ich meine, es ist zwar nicht verständlich, es ist auch nicht richtig, aber sie hat es halt getan. Mit anderen Büchern, sie schreibt ja mehrere, und mit anderen Büchern wird es nicht sehr viel anders sein. Erwähnenswert ist vielleicht noch das Königsmärchen, da geht es um den Ludwig II., also den berühmten Bayernkönig. Ist ein schlauer Zug, dass sie das macht, weil über die Wittelsbacher darf sie schreiben. Trotzdem, über den Ludwig gibt es auch eine Abkürzung Richtung kaiserliche Tante. Das ist auch das nächste Buch, das sie schreibt. Wird nicht erfolgreich besonders, aber sie wird es in der Hinterhand behalten. Das einzige Mal, wo sie wirklich finanziell ein bisschen besser gestellt wird, wird Anfang der 20er Jahre sein. Da kommt die Filmära. Es sind zwar noch Stummfilme, aber Marie wird es schaffen über diesen Rolf Raffe, damalige Zeit ein berühmter Regisseur, in dieses Business einzusteigen. Sie schreibt ein Drehbuch. Das wird sie finanziell erfolgreich absolvieren. Sie schreibt Drehbücher, die sogar verwendet werden. Und sie wird sich auch selbst spielen, ja, als Gräfin Larisch. Also das funktioniert. Es gibt eine persönliche Freundschaft zur Carla Nelson, ein damaliger Stummfilmstar, der auch Kaiserin Elisabeth in diesem gleichnamigen Film darstellen wird. Was man dazu noch sagen kann, dieses Foto, in dem die ermordete Kaiserin mit einem Schleier bedeckt in ihrem Zimmer liegt und eine Rotkreuzschwester im Hintergrund zu sehen ist, das übrigens als echt gehandelt wurde.
Sehr lange, bis
in unsere Tage hinein. Das stammt aus diesem Film. Also das ist ein reines Filmfoto. Und Marie Brooks alias Ex-Gräfin Larisch war an der Entstehung dieses Filmes also maßgeblich auch beteiligt, dass er so wurde, wie er wurde. Der Erste Weltkrieg bringt große Veränderungen mit sich. Sie macht eine Ausbildung zur OP-Schwester. Das heißt, sie sieht die Gräuel des Krieges an der Westfront aus allererster Hand. übersteht nicht jeder psychisch, aber sie boxt sich durch. Und in den späteren Jahren, als es in Deutschland schon sehr, sehr eng wird, dann auch finanziell und sie kaum noch Möglichkeiten hat, sich selbst und ihren jüngsten Sohn, nämlich Otto Junior, das ist der Sohn von diesem Otto Brooks, dem Theaterdirektor, kommt eben dann auch die USA. Ja, in den 1920er Jahren und dort geht es dann rund. Also da wird sie ein völlig anderes Leben führen, als man das von einer ehemaligen europäischen, ja eigentlich Hocharistokratin gewohnt war.
Aber fährt sie dann nicht mit dem Schiff rüber, weil sie sich anbietet, dass man sie heiraten kann, weil sie ein Adelige ist?
Ja, richtig. Also im
und
Wesentlichen.
Und dann stellt sich heraus, dass das gar nicht so ein echter Mensch ist. Also ich meine, ein echter Mensch schon, aber kein reicher Mann ist, wie er das so dargestellt hat und sie eigentlich dort verarmt ist, die, also ja. Und wieder sich überlegen muss, wie sie zu Geld kommt.
Ja, das hat sich wirklich so ergeben. Es ist eine sehr kuriose Geschichte eigentlich, weil sie geht davon aus, dass sie einen amerikanischen Millionär heiraten wird, der William Myers. William Henry
Myers.
Mit dem
Namen schon super reich.
Ja, super reich und hui.
Willy.
Und er von Anfang an den Plan gefasst hat, also eben eine Hocharistokratin europäischer Natur in die USA zu bringen, noch dazu eben die Larisch, die durch Meyerling sogar in der neuen Welt, also in den USA, so eine gewisse Bekanntheit irgendwie bekommen hat, wenn sie eben auch negativ war.
Also dort waren sie eher auf sie neugierig, als richtig, dass sie jetzt nicht anerkannt hätten als Teil der Gesellschaft.
Richtig, genau, das stimmt auch. Also beide spielen falsche Rollen sich gegenseitig vor. Das ist wirklich kurios, das Ganze, wenn man das so ein bisschen im Detail sich anschaut. Übrigens, sie geben beide ein falsches Alter an. Das ist auch spannend. Das ist so richtig eine Tinder-Geschichte.
Ja,
wirklich. Also, sie ist jetzt auf einmal 30 und nicht 65, weil zu dem Zeitpunkt ist sie schon Mitte 60. Ja, und er hat sie auch ein paar Jahre jünger gemacht. Das ist wirklich kurios, das Ganze.
Leute, unmerkwürdig, die ihr Alter fälschen.
Ja, wirklich, er macht sowas.
Das ist total krank. Kann man ja jetzt seinem Alter stehen, oder?
Ja, naja, ich bin auch erst.
Ja, ja, ja. Was sind wir dann?
Ja. Jungspunde.
Mumien.
Ja. Keine Mumien, bitte.
Aber warte, sie hat gesagt, sie ist 30.
Nein, das war jetzt von mir übertrieben.
Also
sie ist zu dem Zeitpunkt schon im 66. Lebensjahr und wird sich aber so 62, 63 Jahre alt machen und eher auch geringfügig jünger. Die beiden heiraten dann wirklich schnell. Also es gibt nachdem sie in New York ankommt, wird sie von ihm persönlich abgeholt. Es gibt dann eine Sperrfrist, ja, eine Aufgebotsfrist, hieß das offiziell, von 20 Tagen. Die hält man auch brav ein, das ist auch behördenmäßig vorgegeben, weil die müssen das alles prüfen. Und dann heiratet man wirklich vom Fleck weg. Ja, das geht ganz schnell, war ein Riesenfehler, wird sie nachher auch draufkommen. Der Herr Meyers ist nicht ganz so nett zu ihr, wie sie sich das erhofft hat. Geld hat er zwar ein bisschen eins und vor allem er hat zwar Land, also da hat er nicht gelogen, nur das hat nicht sehr viel Wert. Es gibt keine große Villa, es gibt hochtrabende Pläne, ein Sanatorium gemeinsam zu eröffnen. Also man sieht dort als Krankenschwester zu arbeiten, weil sie eben ausgebildet wurde im Ersten Weltkrieg. Das ist alles Blödsinn, das sind alles Luftschlösser, die von Anfang an völlig undurchführbar sind.
Aber sie ist wenigstens weniger arbeitsscheu als andere.
Ja, das muss man ihr wirklich, wirklich zugestehen. Also sie ist willig, was zu machen, nur es gibt nichts zu tun, weil das Geld nicht da ist. Also der benutzt sie wirklich als exotisches Tier, das man herumreicht wie in einem Zoo, eben als Hocharistokratin der alten Welt und noch dazu eben als jene Gräfin Larisch, die da irgendwie involviert war in diese dubiose Habsburg-Meyerling-Geschichte. In den USA wird das alles anders wahrgenommen als in Europa, aber das funktioniert nicht und sie wird sich relativ bald auch wirklich aktiv weigern, ihre Geschichten aufzuschreiben, weil sie genau weiß, der nimmt ihr das ganze Geld weg, wenn sie veröffentlicht. Daraufhin kommt es zum Bruch. Sie verschwindet, also sie haut wirklich ab, lässt übrigens ihren Sohn, den Karl, der auch mit ist, zurück dort. Also der wird dann eingespannt von dem alten Meyers nach allen Regeln der Kunst. Und dann gibt es einige so Beschreibungen, die mehr oder weniger stimmen werden, dass sie da in so einer mehr oder weniger Hütte haust, in einer alten Holzhütte, in der sie die Waschbären besuchen kommen und voll mit Flöhen und Moskitos, weil sie lebt in Florida, also das hat so wirklich ein bisschen tropisches Ambiente und wo sie kaum noch zurechtkommt und gesundheitlich sehr stark abbaut. Das dürfte stimmen, also ihr geht es wirklich schlecht, sie ist eben nicht mehr die Allerjüngste, boxt sich aber durch und findet dann doch den Weg zurück, haut dort ab, also sie versucht wirklich aus Florida wegzukommen, zurück nach New York und wird auf die eine oder andere Weise versuchen, so viel Geld zusammenzutragen, dass sie die Überfahrt schafft, zurück nach Europa. Das ist dann das eigentliche Ziel, das sie hat. Also
deswegen schreibt sie ja dann wieder eigentlich.
Ja, genau.
Weil da kommt ja dann Kaiser Elisabeth und ich raus.
Genau.
Das sind in den 1930er Jahren. Und dann auch über die Schwester Marie von Neapel.
Das ist wahr, das ist die Tante Königin übrigens.
Das ist überhaupt das Beste, weil bei Kaiserin Elisabeth und ich ist es ja so, dass die Elisabeth angeblich eine Affäre mit dem Esterhazy hat. Und Marie-Valerie ist ein Kind von den beiden. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Das andere ist, dass die Maria urlieb zu ihr ist, die Tante Marie, und sie dann ein Mädchen kennenlernt, die auch so schön ist und bla bla bla. Und irgendwann kommt sie drauf, das ist das Kind von der Marie. Mhm. Also ein unehrliches Kind. Und dann gibt es aber die Geschichte eben Heldin von Goethe, wo plötzlich die Larisch selber das Kind von der Marie ist, weil da ist ja ein Zwillingskind.
Ja, auch das
gibt's. Also auch sie verändert also die Geschichte selber. Ja, Mann, deswegen ist es
ja auch ja. Das gibt's, das stimmt schon.
Interessant,
ja.
Mal wieder.
Interessant.
Ja. Und damit es immer wieder was Neues gibt zum Lesen.
Ja, es gibt wilde Geschichten. Also fairerweise darf man vielleicht noch dazu sagen, eben die, vor allem die Texte und Bücher, die in den USA-Zeit entstanden sind, schreibt in aller Regel nicht sie, sondern wiederum ein amerikanischer Ghostwriter, der Mr. Brandon, glaube ich, hieß der, der zwar grundsätzlich ihre Erzählungen hernimmt, weil sie lässt diese Dinge auch zurück. Also 1929 ist sie wieder in Europa, sie lässt aber ihre Aufzeichnungen oder zumindest Kopien dieser Dinge dort. Und der wird dann in dieser Zeit das Buch schreiben oder mehrere Sachen schreiben, aber für ein amerikanisches Publikum. Das heißt, der wird das so hollywoodisieren, vielleicht darf man das so ausdrücken. Also viel Drama, weniger Historie, viel Geschichten rein, dass das eben ein amerikanisches Publikum auch wirklich will und lesen wird. Und daraus ergeben sich dann viele dieser Kuriositäten, die du jetzt auch ein bisschen angerissen hast. Und die wildeste Geschichte in den 30er Jahren, die man vielleicht noch erwähnen sollte, eine gute Bekannte von dir, Anna, Zanardi Landi. Ja, wir haben eine eigene Folge über sie gemacht.
Ja. Und vor allem über die Mutter.
Vor allem, ja, richtig. Die Mama, die Caroline, dann verheiratete Gräfin Zanardi Landi und ihre Tochter eben, die dann ein Hollywood-Star wurde, die Elisa Landi. Die beiden Gräfinnen, also zu dem Zeitpunkt ist die Larisch oder eigentlich Frau Brux oder eigentlich Frau Meyers, ja, also zu dem Zeitpunkt ist sie schon ist sie eine Frau Meyers. Nämlich schon wieder eine Gräfin, wahlweise auch eine Baroness, zeitweise auch eine Fürstin. Das sind alles sogenannte Künstlernamen, unter denen sie versucht dann zu publizieren. Und sie, die beiden eben Gräfinnen, die Zanardi Landi Gräfin und unsere Marie, die schließen dann einen, ja, einen teuflischen Pakt, kann man nicht sagen, aber einen sehr eigenwilligen Pakt, um dann wirklich ganz, ganz wilde Theorien herauszubringen und sich gegenseitig zu pushen. Ja, also wer jetzt das Kind von wem ist, auch eben der B. Middleton ist der Vater da von allen möglichen Leuten. Also die Elisabeth hat ein Verhältnis mit dem B. Middleton, die Elisabeth hat ein Verhältnis mit dem Esterhazy, mit ich weiß nicht wem noch alles, und da entstehen dauernd Kinder draus.
Geht sich gar nicht aus.
Das geht sich,
gibt's gar nicht,
ja, ja,
das berichten können.
Wird schwierig. Also diese Sassetot-Geschichte, die spielt da irgendwie dann eine zentrale Rolle, dass das eben eine Schwangerschaft gewesen wäre. Und wer da jetzt mit wem was hat und wessen Kind wer ist, ist ehrlich gesagt dann am Schluss schon ziemlich kompliziert rauszufinden.
Aber es macht auch Sinn, dass die Lara sich da wieder dranhängt, weil die Wahrheit weiß eh niemand.
Ja.
Und hat sich gedacht, wenn sie das jetzt unterstreicht, dass das stimmt, sie als Verwandte, dass wirklich die Caroline die Tochter ist, dann ist wieder sie ein bisschen, nein, nicht rehabilitiert, aber sie kann wieder irgendwie ein bisschen Geld scheffeln.
Ja.
Das ist es wahrscheinlich.
Ja, das ist es auch. Das stimmt.
Win-win für alle.
Das stimmt, also das sind ganz, wie kurios diese Lebenswelt ist. Vielleicht an einem letzten Beispiel noch, muss man nochmal zurückspringen in diese Anfangsjahre von ihr. Es gibt die, in den 30er Jahren wird das eben dann erwähnt, dass damals noch Gräfin Marie Larisch rehabilitiert wird vom Kaiser persönlich. Und zwar soll sich das Ganze dann im Jahr 1899 abgespielt haben, also eh relativ knapp nach dem Tod Elisabeths, wo sie angeblich nach Wien fährt und dem Kaiser, der sie sehr freundlich empfängt, was unglaublich ist, also unglaubwürdig, realistisch bis zum Geldnummer. Und also nicht nur das, dass sie überhaupt wieder nach Wien einreisen darf, durfte sie nämlich nicht. Und in die Hofburg
zurück.
Ja, und in die Hofburg einreisen darf, durfte sie nämlich nicht. Wurde vom Kaiser niemals mehr empfangen nach Meierling, das muss man eindeutig dazu sagen. Aber sie beschreibt das so, dass sie sagt, also ich war dann dort in Wien und bin in die Hofburg gefahren und Kaiser Franz Josef hat mir diese Audienz gegeben und er war total lieb. zu mir und er war sehr freundlich, hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und sozusagen mit die Absolution erteilt, jetzt ist alles wieder gut, du bist rehabilitiert. Und als Dankbarkeit dafür hat, das muss man sich mal vorstellen, hat Larisch ihm ein Briefchen in die Hand gedrückt, in dem drin steht, dass die Elisabeth eben uneheliche Kinder hat. Ja. Also das beschreibt sie in diesen letzten Büchern, in dem My Past kommt es nicht vor, von 1913 oder wann das war, aber erst sehr viel später. Also sie widerspricht sich nämlich selber in ihren eigenen Texten, ja, ununterbrochen, immer wieder, mit dem Versuch, dass sie halt wieder die Gute ist und dass diese Geschichten sich irgendwie dann doch in Luft auflösen, was sie natürlich nicht getan haben. Also sehr schwierig. Ja. Je älter sie wird, umso wirrer wird es halt, widerspricht sich dann halt auch über weite Strecken selbst im Vergleich zu ihren früheren Publikationen und Texten und ist dann halt nur mehr wirklich schwer, schwer ernst zu nehmen.
Ja. Aber macht ja auch Sinn, weil sie musste ja weiterhin Geld bekommen. Die Geschichten waren schon mal erzählt, da muss man es halt ein bisschen umdichten, dass man was Neues zu berichten hat, weil viel tut sich ja dann nicht mehr.
Viel tut sich also nicht mehr. Sie,
mit dem sie in Verbindung steht, sagen wir so.
Das war, also sie legitimiert übrigens auch angebliche versteuerte Habsburger, das passiert teilweise in den USA, also da treten immer wieder Leute an sie heran, die sagen, hey, ich bin ein Spross von da und dort und ich kann das beweisen und komme mit irgendwelchen Papieren heran und nachdem sie ja dann doch irgendwie verwandt war mit der Kaiserin von Österreich und dafür Geld kriegt, legitimiert sie auch Habsburger. Ja, also sie macht sich unglaublich beliebt in der echten Familie Habsburg mit diesen ganzen Wirrnissen, die sie da vorantreibt und lässt eigentlich nichts aus. Also ich glaube, man darf das so sagen. Sie lässt kaum noch was aus am Schluss und das, wie gesagt, der KFJ und diverse andere Mitglieder des Hauses Habsburg, sie hassen wie die Pest.
KFJ.
Sie hassen wie die Pest. Das ist irgendwie von aus deren Sicht nachvollziehbar einfach. Also ganz ein sehr eigenwilliges Dasein und Leben, das komischerweise kaum irgendwo aufgearbeitet wird.
Ja.
Sie hat sich irgendwie durchgeboxt. Ja, sind mehrere Männer an ihrer Seite gewesen, die zu großen Teilen wohl nicht wirklich hilfreich waren. Sie wurde ausgenutzt von allen möglichen Menschen aufgrund ihrer Popularität, ihrer Herkunft.
Und für die damalige Zeit sehr selbstbewusste Form.
Ja, absolut, das muss man auch sagen. Sie wird als sehr humorvoll beschrieben, egal wie man ihr jetzt gegenübersteht. Es wird immer wieder gesagt, dass sie einen unverwüstlichen Humor hatte und auch in den späteren Jahren, als sie körperlich schon nicht mehr gut beieinander war, sehr optimistisch war. Also bis zum Schluss irgendwas arbeiten, was schreiben, was machen, mit irgendwelchen Leuten sich austauschen, all diese Dinge. Also beschreibt sich immer wieder selbst in irgendwelchen Briefen als alte Schiffsschraube beispielsweise, als eine alte Laterne, die bald ausgeblasen sein wird. Ja. So ein altes Wrack, solche Dinge kommen vor. Also sie hat schon, also sie weiß, wo sie steht, dass sie nicht mehr schön ist, dass sie körperlich eben sich verändert hat im Laufe der Jahre, das weiß sie alles und das gibt sie auch zu. Ja. So alte Krähe und so weiter, das kommt immer wieder vor. Also ich bin jetzt schon so eine alte Schreckschraube, aber ich versuche das und das noch. Sowas kommt in den Briefen raus.
Ich stelle mir das mit 81 vor, aber eine Geschichte habe ich noch.
Ja, so ähnlich läuft es, glaube ich, eh. Ja, also so ähnlich ist es vielleicht eh gelaufen. Ja. Also ich weiß nicht, findet man sie sympathisch oder nicht? Es ist schwierig. Offensichtlich war sie spannend, zumindest.
Ja.
Uns fehlen ja auch ein bisschen die Dokumente dazu.
Ja.
Also wir wissen eigentlich nur ihre ganzen Lügengeschichten, aber wie es jetzt im Leben so war, gibt es leider wenig Dokumente.
Ja,
das stimmt.
Ist kompliziert, ja. Und viele Dinge widersprechen. Das, was man weiß, widerspricht sich oft, also man darf ihr nicht alles abkaufen.
Genau.
Und der Kontakt mit den Kindern war jetzt auch nicht gerade groß, also mit den meisten.
Stimmt, ja.
Das war auch so gar nicht ihres, dafür hat sie aber viele gehabt.
Ja, die dann auch wieder sterben, also zu großen Teilen.
Sie hat alle überlebt.
Ja, ja. Ist richtig, eigentlich alle. Mhm. Genau. Also bleibt nicht sehr viel übrig. Und sie hat es auf jeden Fall geschafft, Kaiser Franz Josef saftig auf den Nerv zu gehen. Ja, das darf man, glaube ich, sagen.
Am 4. Juli 1940 stirbt Marie Larisch in Augsburg. Verarmt, vergessen.
Gemieden.
Aber sie ist begraben worden und wollte eigentlich den Namen, also ihren Geburtsnamen auf dem Kreuz haben. Hat gar nichts bekommen, übrigens. Also es ist jetzt auch in Vergessenheit geraten und es ist jetzt seit ein paar Jahren wieder so, dass da überhaupt der Name draufsteht. Und man hat da wirklich darauf geachtet, dass sie jetzt wieder eine Marie Mendel ist.
Also zurück zu den Anfängen.
Mhm. Geboren in Augsburg, gestorben in Augsburg.
Mhm. Nach einem sehr aufregenden, sehr langen.
Ja, 82.
Ja, ein eigenwilliges Leben.
Genau.
Ja.
Und damit endet die heutige Folge. Und wie schon am Anfang gesagt, wir gehen ab jetzt dann in Sommerpause. Aber wir sind zurück am 21. August, also bis dann.
Falls ihr uns unterstützen möchtet, Fragen oder Anregungen habt, geht bitte auf unsere Homepage porzellanfuhre.at.
Oder geht auf TikTok, Facebook oder Instagram, auch unter Porzellanfuhre.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Baba.
Wiedersehen.
Und wer bis jetzt durchgehalten hat, noch viel Spaß mit unseren Outtakes. Wir sind wieder da.
Oh ja.
Oh ja. Und ähnliche Dinge mehr.
Ja.
Yeah. Yeah. Okay. Das sind wir ein bisschen abgedriftet.
Ja, das. Wo waren wir jetzt wirklich? Im Walersee. Gewesen,
der. Nee, der Schauspieler immer mögen. Wie du weißt, Schauspielerinnen.
Ja, innen, genau. Hat er,
innen.
Innen.
Hat er, innen wie außen.
Ja, ja, wirklich.
Hat er. Oh Mann.
Ja.
Hat er tatsächlich mögen. Man muss allerdings sagen. Ich versuche irgendwie den Faden zu halten.
Kannst du ja. Wir müssen natürlich noch lachen, dann geht's wieder. So.
Es muss raus.
Es muss einfach raus.
Staut sich auf, seit Meier liegt. Du
okay. Ah, hier habe ich noch vielleicht wirklich mit Aussprache. Einen Moment.
Miss.
Männlich oder weiblich?
Na, Willi sagt es ja. Weiblich.
Also schön war's.
Öffne dich. Sei divers.
Mess. Mess.
It's a mess.
Mess. Es ist wirklich wie Mess.
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 Chill, my boy.
Mess. Mess.
Vorbei.
Cut.